Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ja, willkommen. Plus 1 hat sie gerne, Plus 1 ist für sie da und Plus 1 erzählt ihnen echte Geschichten von echten Menschen. Das ist vielleicht das Beste daran. Und in dieser Geschichte, die wir jetzt gleich hören, da geht es um einen Mann, der liebt seine Freiheit, aber er ist irgendwann in einem Zustand, in dem er sich überhaupt nicht mehr frei fühlt. Und das liegt an seinem Verhältnis zu Geld. Was und wer sich dahinter verbirgt, das erzählt uns jetzt Klaas Christoffersen, der mir aus Hamburg zugeschaltet ist. Grüß dich, Klaas.
Hallo.
Ja, was ist das für eine Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast?
Ja, die Geschichte, die ich mitgebracht habe, auf die bin ich nicht selbst gestoßen, sondern das ist mal wieder eine Geschichte, die sozusagen auf Plus 1 gestoßen ist. Und der Protagonist heißt Rainer Bommert, der ist Rentner, 70 Jahre alt und begeisterter Plus 1 Hörer. Und bei all diesen Geschichten, die er hier jede Woche hört, hat er sich selbst gefragt, was hätte ich denn Spannendes zu erzählen? Und ihm sind dann ganz unterschiedliche Sachen eingefallen, aber eines fand er besonders wichtig, seinen Umgang mit Geld.
Ich war ja beim halben Dutzend Freunden war ich ja verschuldet gewesen. Ich war bei einer Autowerkstatt verschuldet gewesen, die mir lustigerweise einen Kredit angeht. Ich war bei meiner Bank verschuldet gewesen. Ich war bei einer Ex-Freundin war ich verschuldet gewesen. Ich war bei meinem Vermieter verschuldet gewesen.
Und von dieser Schuldenspirale hat Rainer Bommert dann in einer Mail an die Plus-1-Redaktion erzählt. Und dabei gab es eine Besonderheit. Verschickt hat er die nämlich nicht selbst, sondern ein Freund in seinem Auftrag. Und der Hintergrund, der sich dann herausstellte, war, dass Rainer fast blind ist und deswegen selbst nicht mehr schreiben kann. Ihm sind gerade mal 5% Sehkraft auf dem linken Auge geblieben und er leidet an einem Glaukom, umgangssprachlich grüner Star genannt. Nach der Mail dieses Freundes habe ich mit Rainer persönlich telefoniert und ihn dann bei ihm zu Hause getroffen. Er wohnt in Delmenhorst bei Bremen. Dort lebt er alleine, also kinderlos und ohne Partnerin, in so einer Dachgeschosswohnung am Stadtrand. Und er ist ja fast vollständig erblindet, also orientiert er sich in seiner Wohnung nach Farben und bewegt sich sehr vorsichtig. Aber in der vertrauten Umgebung seiner Wohnung findet er sich eigentlich ganz gut zurecht und kommt alleine klar. Und bevor ich jetzt zu Rainers Schuldenthematik komme, ist es, glaube ich, wichtig, dass ich nochmal eine kleine Schleife drehe. Und die beginnt mit Rainers Herkunft. Aufgewachsen ist er, zusammen mit seiner jüngeren Schwester, in einem Arbeiterhaushalt in Nordhorn in Niedersachsen. Sein Vater war Weber in einer Textilfabrik, die Mutter Hausfrau. Und als er dann zu Hause auszieht und es ihn nach Delmenhorst bei Bremen verschlägt, beginnt ein, naja, sagen wir mal, ziemlich abwechslungsreicher beruflicher Weg.
Also ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, 20, 30, ich kann es gar nicht genau sagen, verschiedene Berufe in meinem Leben ausgeübt. Ja, also vom Beruf her bin ich sowohl Kaufmann, aber ich bin auch Erzieher und sozialpädagogischer Berater.
Also um das richtig einzuordnen, Rainer hat zuerst eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann gemacht, später hat er noch eine Erzieherausbildung draufgesattelt und vor ein paar Jahren hat er dann noch eine Zusatzausbildung absolviert als sozialpädagogischer Berater. Und mit den Zahlen 20 oder 30 meint er seine Arbeitsstellen. Und da kann einem wirklich schwindlig werden. Also Rainer hat in unterschiedlichen Einrichtungen als Erzieher gearbeitet. Er war aber auch mal, sowas gibt es tatsächlich noch, Vertreter sowohl für Staubsauger als auch für Versicherungen. Und später war er dann sowas wie ein Coach für Schülerinnen und Schüler, die er beim Übergang in eine Ausbildung begleitet hat. Und zwischendurch, wenn er gerade mal keinen Job, für den er qualifiziert war, in Aussicht hatte, hat er auch schon mal Pommes am Fabrikband verpackt.
Das hängt einfach damit zusammen, ich mag keine Routine. Ich mag keine Routine. Das heißt, deshalb bin ich auch immer wieder derjenige gewesen, der immer nach was Neuem Ausschau gehalten hat. Und was ich festgestellt habe, ist, wenn ich etwas haben wollte, dann habe ich das immer bekommen. Weil ich war immer der Überzeugung, ich bin das Beste, was man für Geld und gute Worte kriegen kann.
Das klingt doch jetzt aber erstmal nach einem grundsoliden Selbstbewusstsein, das er da hat.
Ja, das stimmt auch. Also er ist auch wirklich sehr selbstbewusst, aber es ist auch ein bisschen selbstironisch gemeint, also diese Aussage. Und es ist auch ein Plädoyer, selbstbewusst zu sein für andere. Aber andererseits ist genau diese Haltung das bei Rainer, was dazu führt, dass er beginnt, sich zu verschulden.
Ich weiß nicht mehr genau die Summe. Von 12.000 bis 15.000 Euro hatte ich noch offene Schulden gehabt, weil einer meiner Lieblingssprüche war, ich lebe über meine Verhältnisse, aber immer noch unter meinem Niveau. Ja, so. Es hat sich einfach zusammengeleppert über viele Menschen und über viele Jahre. Ja, so. Und wie sind die Schulden zustande gekommen? Meistens immer durch Autos.
Ja, es sind Autos oder Frauen, ne? Ich kenne das so, dass man sich wegen Frauen verschuldet, aber Autos sind auch ein guter Grund, na klar.
Ja, also bei ihm sind das tatsächlich Autos. Wahrscheinlich sind die auch noch viel teurer, nehme ich an. Kommt drauf an, ne? Und losgegangen ist das Ganze Mitte der 1980er Jahre. Rainer ist da so Anfang 30 und er befindet sich da gerade in einem arbeitsrechtlichen Streit mit einem seiner vielen Arbeitgeber. Das ist damals ein Kinderheim in Delmenhorst, in dem er als Erzieher beschäftigt war und das ihn gekündigt hat. Das Ganze endet dann vor Gericht mit einem Vergleich und Rainer bekommt damals noch D-Mark, 16.000 D-Mark. Und den Teil des Geldes, den er nicht für seine Alltagsausgaben braucht, den verwendet er kurz darauf für den Kauf eines Autos. Das reicht aber nicht ganz. Er muss zusätzlich noch einen Kredit bei seiner Bank aufnehmen über 11.000 Mark. Und das ist der Beginn seiner Schuldenspirale, hat er erzählt. Und kurz darauf wird er Erzieher in einer Psychiatrie. Und das heißt, er arbeitet im öffentlichen Dienst, hat einen sicheren Job. Und deswegen ist es für ihn sehr leicht, Kredite bei der Bank zu bekommen. Und dann bleibt es auch nicht bei dem einen Auto.
Das eine war ein Citroën gewesen, der Palace, also wirklich ein Riesenteil gewesen, ja, aber sah unglaublich schön aus. Oder der 190er Daimler, den ich gefahren habe. Oder das schönste Auto, das ich gefahren habe, das aber auch das teuerste war, das ich jemals gefahren habe. Das war ein Chrysler gewesen, und zwar ein Cabriolet, ein LeBaron. Echter Hingucker, ja. So, wenn Kinder mich gesehen haben, oh, haben sie gewunken von meinem, kann ich mal mitfahren, ne? Solche Dinge kamen halt öfter. Ich kam wirklich mit den Leuten ins Gespräch, wenn ich mit offenem Dach gefahren bin, ne? So, aber das Auto war ständig kaputt, aber ich hab's wirklich geliebt.
Und er hat auch gesagt, also das sind jetzt nicht irgendwelche Luxuskarossen oder so, sondern er hat sich meist Jahreswagen gekauft, also gebrauchte Modelle, die etwas günstiger waren. Aber die gehen dann entweder, haben wir schon gehört, kaputt, oder es gibt zum Beispiel Unfälle. Teils sind die auch von Rainer selbst verschuldet, aber immer ohne Personenschaden, wie er betont hat im Interview. Und dass er eigentlich immer tiefer durch diese Autokäufe ins Minus rutscht, das stört ihn gar nicht weiter. Und dann hat er mir noch erzählt, dass er mal verheiratet war, die Ehe dann aber auseinanderging und er in den 1990er Jahren dadurch in ein tiefes Loch gefallen ist. Und er beginnt bei einer Frau Coaching-Seminare zu besuchen. Das hilft ihm, aber das ist eben auch sehr teuer. Und irgendwann bleibt es auch nicht mehr nur bei den Bankdarlehen oder zum Beispiel einem Kredit, den er von einer Autowerkstatt mal bekommen hat, als eins seiner Autos wieder mal kaputt war, sondern Rainer leiht sich dann Geld von seiner Freundin, mit der er nach seiner Ehe zusammenkommt, und ein ehemaliger Vermieter erlässt ihm einen Teil der Miete, und sein Dispo reizt er bis zum Anschlag aus und muss dafür natürlich auch Zinsen zahlen. Also die Schuldenspirale, die dreht sich immer weiter.
Ich habe nie drüber nachgedacht. Nach dem Motto, das Auto wollte ich haben, also habe ich es gekauft. Wie gesagt, Darlehen war ja kein Problem gewesen für mich. Und insofern habe ich das Geld immer gehabt. Also ich habe auch ausgeblendet, wie tief ich eigentlich in Schulden saß.
Und dann kommt das Jahr 2000. Rainer ist Mitte 40 und der arbeitet zu diesem Zeitpunkt immer noch als Erzieher in der Psychiatrie in verschiedenen Funktionen. Er mag ja nicht so gerne Routine, deswegen hat er da die Funktionen auch gewechselt. Mittlerweile ist er da als Freizeitpädagoge tätig und er mag seine Tätigkeit eigentlich sehr gerne, aber der Job belastet ihn auch immer mehr.
Mir haben die Menschen nachher erzählt, weshalb sie in der Psychiatrie gelandet sind. Und es waren teilweise, waren das wirklich Geschichten gewesen, die wirklich herzergreifend gewesen sind. Und ich habe diese Geschichten nachher mit nach Hause genommen. Das heißt, mich haben die Geschichten nicht mehr losgelassen. Und das hat mich wirklich in die Depression getrieben. Also nicht, dass ich jetzt zum Arzt gegangen bin, das nicht. Und ich war auch oft krank gewesen dann nachher. Und dann war klar gewesen, ich schaffe den Job nicht mehr.
Ja, da habe ich tatsächlich zwei Eindrücke. Das eine ist, dass er natürlich auch ganz schön charmant ist und so ein gewitzter Windhund, ne, der da so durchschlängelt. Ja, und auf der anderen Seite ist ihm dann das eine oder andere auf die Füße gefallen. Und gemeinsam war das wohl eine Situation, die ihn dann in die Schulden getrieben hat. Aber eben auch so eine gewisse Sorglosigkeit, mit der er da anfangs reingegangen ist. Naja, und dann schließlich eben die Situation, in der er sich nicht mehr so gut gefühlt hat in der Psychiatrie dort.
Genau, also was man hier auch ganz gut dran sieht, du hattest das ja selber auch gesagt, dass er eigentlich ein sehr gesundes Selbstbewusstsein hat. Und auf der anderen Seite gibt es da aber auch eine dunkle Seite bei ihm, also wo er durchaus auch zu depressiven Verstimmungen neigt und so. Und das ist ihm dann letztendlich da in dieser Psychiatrie ja auch sehr nahe gegangen. Und das sind so die beiden Seiten, die ich auch von ihm als Eindruck hatte. Und das Ganze geht dann so weiter, dass er damals, als er merkt, er schafft den Job nicht mehr, einen Vergleich mit seinem Arbeitgeber schließt, also mit der Psychiatrie, und aufhört. Und dann folgt eigentlich eine ganz lange Phase, die geht über 10 Jahre mit verschiedenen, oft befristeten Jobs. Die gefallen ihm eigentlich fast alle nicht so richtig und zwischendurch ist er dann auch immer mal wieder arbeitslos. Und ich habe ihn auch gefragt, ob diese Zeiten ohne Job eigentlich schwierig für ihn waren, nachdem er ja so lange auch in dieser Psychiatrie gearbeitet hat und einen festen Job hatte. Und Rainer meint eigentlich, dass ihn die Arbeitslosigkeit so im Großen und Ganzen gar nicht so sehr gestört habe. Aber dann ist im Interview doch rausgekommen, dass es an einer Stelle ziemlich schwierig für ihn war, als er arbeitslos war.
Da sind mir fast die Tränen gekommen. Das Jobcenter hat mir einmal das Geld gekürzt um 5 €. Das ist nicht wirklich viel im Verhältnis zu dem, was ich bekommen habe. Aber diese Kürzung, weil ich ja wusste, ich komme ja gerade so eben so hin, waren 5 € schon recht viel. Da gab es diesen einen einzigen Moment, wo ich dachte, boah, Ich mache jetzt mein Leben am Ende. Ja, so. Also, weil das hat mich so erschrocken.
Also dazu muss man sagen, dass er sich auch wieder berappelt hat. Und er klagt diese 5 € sogar erfolgreich beim Jobcenter ein. Also da merkt man, da kommt wieder die selbstbewusste Seite durch. Aber dieser Einbruch zeigt doch, dass Geld oder besser das Fehlen von Geld in diesem Fall plötzlich ein Thema wird, dass er nicht mehr so leicht verdrängen kann. Also für Rainer zeigt sich immer mehr, dass so wie es früher war, einigermaßen sorglos einfach immer mehr Schulden anhäufen und das Ganze verdrängen, so kann es nicht weitergehen für ihn. Und besonders deutlich wird das, als Rainer 2004 ein Jahr lang als Versicherungsvertreter arbeitet. Und der Job gefällt ihm, wie so viele andere Jobs, relativ schnell nicht mehr und er kündigt dann. Aber dann verlangt die Versicherung auf einmal die Honorare zurück, die er für abgeschlossene Verträge erhalten hat. Rainer meint, das sei zu Unrecht geschehen und ein Freund von ihm, mit dem ich auch telefoniert habe, hat das so bestätigt. Genau nachprüfen konnte ich das Ganze nicht mehr, weil es diese ganze Versicherungsgesellschaft mit dem Namen Zeus mittlerweile gar nicht mehr gibt. Also jedenfalls will diese Zeus-Versicherung insgesamt immerhin 6.000 € von Rainer zurückhaben. Und zunächst die Jahre darauf, nach 2005, stottert Rainer diesen Betrag so in Kleinstraten ab. Aber dann kommt das Jahr 2010 und dann verlangt Zeus mal eine Aufstellung von Rainers Vermögen und seinen Verbindlichkeiten, wahrscheinlich um zu schauen, ob sie bei ihm nicht doch etwas mehr rausholen können. Und damit ist Rainer eigentlich zum ersten Mal wirklich gezwungen, genau auszurechnen, wie viel er hat. Und das ist für ihn ein echter Schockmoment.
Und dann dachte ich irgendwie, ach du Scheiße, von 2,40 Euro lebe ich im Monat. Wie geht das? Eigentlich geht's gar nicht. Ich bin hingekommen. Keine Ahnung wie. Eigentlich, wenn man die Zahlen sieht, hätte es eigentlich gar nicht funktionieren können. Und trotzdem, Katzenfutter hat gereicht. Ich konnte noch tanken, ich konnte mein Auto immer noch fahren. Der Kühlschrank war immer voll gewesen. Es war immer Geld da.
Also da würde ich jetzt ja wirklich mal sagen, im allerbesten Sinne ist der Rainer da ein Überlebenskünstler. Da stimmst du mir bestimmt zu, oder Klaas?
Ja, das kann gut sein. Ich kann das natürlich schwer einschätzen, weil das so lange zurückliegt. Ich habe aber auch noch eine andere Vermutung dazu. Rainers Freund, der hat auch so sinngemäß zu mir gesagt, nein, der Rainer, der denkt eher groß und solche kleinlichen Sachen wie Abrechnungen und Ähnliches, das ist nicht so seins. Ja. Also ich schätze das so ein, die Möglichkeit, dass Rainer bei seiner Vermögensangabe vielleicht doch was übersehen haben könnte, ist nicht ganz ausgeschlossen. Aber fest steht, dass er große Sprünge natürlich nicht mehr machen kann. Also das heißt, keine neuen Autos auf Pump. Aber die Raten für die Darlehen, die er vorher aufgenommen hat, die laufen natürlich weiter. Dann noch diese Schulden bei dieser Versicherung und die Dispozinsen, weil er sein Konto ja immer so wahnsinnig überzieht. Und insgesamt dürften das circa 15.000 € an Verbindlichkeiten gewesen sein, die da zusammengekommen sind. Und der Wendepunkt kommt dann kurz danach im Jahr 2010. Rainer sitzt in seinem Wohnzimmer und liest in einem Buch. Und zwar ist das ein Buch aus der Reihe Gespräche mit Gott. Das ist so eine Trilogie von einem US-Autor, Neil Donald Walsh heißt er. Und da stehen eigentlich im Grunde sehr komprimierte, so ein bisschen esoterisch angehauchte Lebensweisheiten drin zu ganz verschiedenen Themen. Und Rainer ist eigentlich ziemlich offen für diese Art von Büchern und auch für diesen Stil, weil er sich als gläubig nicht im religiösen, aber eher so im spirituellen Sinn versteht und bezeichnet. Die Bücher hat er schon öfter gelesen, aber diesmal, als er in seinem Wohnzimmer sitzt im Jahr 2010, ist plötzlich etwas anders.
Da stand dann unter anderem drin, wenn du denkst, dass Geld schlecht ist oder dass Geld korrupt ist, dann wirst du niemals Geld haben. Wenn du allerdings denkst, dass Geld, also metaphorisch gesehen, auf Bäumen wächst oder auf der Straße liegt, dann wirst du immer Geld haben. Und da dachte ich irgendwie, ups. Also es war wirklich so ein Erweckungsmoment, als wenn du wachgeküsst worden bist, wo du merkst, boah, also so funktioniert das. Deshalb habe ich nie Geld.
Alles klar, dann weiß ich jetzt auch, warum ich nie Geld habe. Das ist ja wirklich toll. Einfach mal pflücken gehen.
Ja, genau. Also so ähnlich steht das da drin, ja. Also aber der Gedanke ist, weil ich ein so schlechtes Verhältnis zu Geld habe, habe ich nie welches. Und das ist für Rainer eine ganz entscheidende Erkenntnis. Und das hat bei ihm auch einen biografischen Hintergrund. Ich habe ja schon erzählt, er kommt aus einem Arbeiterhaushalt. Und sein Vater, hat er mir erzählt, hat ihm immer vermittelt, weil er das vermutlich selbst so erlebt hat, also der Vater, dass man Geld nur durch harte Arbeit bekommt und dass man, wenn man es ergattert hat, gut drauf aufpassen muss, dass man sparsam sein muss. Und das war etwas, von dem er sich unbedingt absetzen wollte, so als rebellischer Sohn. Und sein Motto war, ein Job darf nicht so schwer sein, dass ich dafür richtig hart schuften und schwitzen muss. Ich suche mir lieber eine Stelle, die mir Spaß macht und Geld muss leicht zu mir kommen. Und vielleicht auch, Stichwort Schulden, Geld muss ich genauso leicht wieder aus dem Fenster werfen können. So, das ist die eine Seite, die er da erkannt hat. Aber die andere Seite, die da auch da ist, ist, dass Rainer merkt, als er diese Zeilen liest in diesem Buch, wie sehr er einen Glaubenssatz seines Vaters dann doch verinnerlicht hat.
Mein Vater war so gewesen, wer viel Geld hat, das sind eigentlich Verbrecher. Die haben es nicht ehrlich verdient. Ja, so, das war so sein Ding zum Thema Reiche, was immer auch Reiche waren. Und dann gab es diesen Spruch, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als wie das ein Reich in den Himmel kommt. Also Geld zu haben war ja nichts Gutes, sondern das war was Böses. Dann habe ich doch lieber kein Geld. Ich will doch lieber im Himmel kommen als in die Hölle.
Macht ja Sinn. Ja, sehe ich auch so wie er.
Genau, also ein Spruch aus der Bibel war das. Also es geht hier um Glaubenssätze, die er zu Hause gelernt hat zum Thema Geld. Und die hat er auch bis zu diesem Zeitpunkt nie wirklich hinterfragt. Ich habe auch nach dem Interview mit Rainer Kerstin Völler angerufen. Das ist die Leiterin der Schuldenberatung bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Und ich habe sie mal gefragt, ob das oft so ist bei Menschen, die sich verschulden, dass sie sozusagen mit einer fatalen inneren Einstellung an Geld rangehen. Und was sie bestätigt hat, ist, dass der Umgang mit Geld im Elternhaus erlernt wird und dass das natürlich einen großen Einfluss hat, dass das aber natürlich sehr unterschiedlich ist, was da so gelernt wird und auch auf sehr unterschiedliche Schuldengeschichten trifft. Also da sitzt in der Schuldenberatung die Zahnärztin, die ihr Geld durch die Pleite von einem Immobilienfonds verloren hat, und da sind aber auch die Geringverdiener, die machen natürlich anteilsmäßig so die größten Schuldner sozusagen aus. Und so unterschiedlich wie die Menschen sind, sagt die Kerstin Völler, auch die Gründe für die Ver- oder sogar Überschuldung. Und die Erkenntnis, dass es ein Problem gibt, das ist nicht unbedingt immer so wie bei Rainer, dass der so ein Buch liest und dann hat er auf einmal eine Erleuchtung sozusagen, sondern das ist ganz oft natürlich durch die nackte Existenznot einfach bedingt. Und bei anderen kann das aber auch sein, hat Kerstin Völler dann ein bisschen suffisant gesagt, das gilt besonders für Männer, wenn die eine neue Partnerin haben, sagt die denen, also das kriegst du jetzt mal in den Griff mit den Schulden.
Ja, die gehen ja mal so mit dem Besen durch. Das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Nur, dass meine Partnerin ein Mann war. Was passiert denn dann nach Rainers Erweckungsmoment? Wie geht's dann weiter für ihn?
Er beschließt erstmal, wirklich reinen Tisch zu machen und all seine Schulden abzubezahlen. Also dieser Moment mit diesem Buch, das er gelesen hat, das hat seinem Leben wirklich eine neue Richtung gegeben.
Weißt du, wirst du von irgendetwas wachgeküsst und fragst dich, ja, wieso hat das nicht schon längst passiert? Keine Ahnung, es ist einfach so. Wir denken einfach ja in gewissen Bahnen. Und wenn wir die Bahn nicht verlassen, bekommen wir immer das gleiche Ergebnis. Aber wenn irgendwann nur eine winzige Abweichung ist, weil dieses Zitat oder diese Sätze, die ich gelesen habe, das war die Abweichung gewesen, die dann einfach Klick gemacht haben. Das ist wie, du betrittst eine dunkle Wohnung und da ist der Lichtschalter, du machst an und dann ist es hell. Und genauso war es bei mir gewesen. Das war einfach ein Klickmoment.
Hier Hier bei Plus Eins, da erzählt uns Klaas Christoffersen die Geschichte von Rainer, der 2010 beschließt, seine über zwei Jahrzehnte angesammelten Schulden zu begleichen, nachdem er einen Erweckungsmoment hat. Ja, und die Frage, wie begleicht er die denn, die würde ich dir jetzt gerne stellen. Wie macht das denn, Klaas?
Ja, das erscheint natürlich erstmal utopisch, zumindest bei dem Einkommen zu dieser Zeit, denn er ist ja auch oft arbeitslos. Aber dann im Jahr 2011, also kurz nach diesem Erleuchtungsmoment 2010, beginnt Rainer mal wieder einen neuen Job. Und zwar als Zeitungsausfahrer diesmal.
Da verdient man jetzt ja nicht so viel.
Ja, das könnte man denken, aber das ist ein sehr lukrativer Job tatsächlich für ihn. Er liefert nämlich die Financial Times Deutschland aus. Die ist mittlerweile eingestampft, aber damals will die Zeitung unbedingt auf den deutschen Markt drängen und zahlt deswegen offensichtlich selbst den Zeitungsausfahrern ziemlich gut. Also Rainer hat mir erzählt, dass er so netto um die 2500 Euro im Monat verdient hat. Also das ist bei ihm rausgesprungen.
Wow.
Und nachdem er ja jetzt beschlossen hat, eigentlich will ich hier reinen Tisch machen, eigentlich will ich alle Schulden zurückzahlen, ändert er auch sein Verhalten. Weil sonst früher, wenn er Geld gehabt hätte, wahrscheinlich wäre sofort ein neues Auto drin gewesen oder er hätte irgendwelche Coaching-Seminare besucht oder was auch immer. Aber jetzt, da er merkt, dass sich sein Konto doch sehr schnell füllt durch diesen Job als Zeitungsausfahrer, erkennt er, das ist der Moment, in dem er sein Vorhaben tatsächlich umsetzen kann, seine Schulden abzubezahlen.
Ich habe zuerst das Dispo ausgelöst und zurückgezahlt. Ja, und habe gesagt, bitte schließen Sie das Konto. Ich mache Ihnen nie wieder Schulden. Ich will auch kein Geld mehr von Ihnen. Ich habe so die Faxen dicke. Und dann bin ich mit denen so verblieben, dass das Null ist. Also nichts mehr drüber. Das war für mich klar. Also hier bleibt nur noch gutes Geld, aber kein Minus mehr auf meinem Konto.
Und außerdem vereinbart er auch Raten für die Abbezahlung der Darlehen, die noch laufen. Und dann beginnt er Schritt für Schritt seine sonstigen Schulden zu bezahlen. Auch bei dieser Zeus-Versicherung, da sind 2011 noch 2500 Euro offen. Und er begleicht die Schulden bei der mittlerweile wieder zur Ex gewordenen Freundin und bei dem alten Vermieter. Und ganz zum Schluss ist dann sogar Geld übrig für etwas Altbekanntes.
Nein, hat der Rainer sich noch ein Auto gekauft?
Ich habe mir in der Zeit konnte ich mir sogar noch einen Golf leisten, weil der Volvo, den ich hatte, ist kaputt gegangen in der Zeit, Unfall. Ja, also wieder ein Auto. Und da war es so gewesen, der Golf hat 6.000 Euro gekostet und den konnte ich mir bar leisten. Das heißt, ich konnte das Geld mit einem Schlag zurückbezahlen.
Also tatsächlich, wenn man das mal überschlägt, um die 15.000 Euro Schulden hat Rainer gehabt, dazu noch das Geld jetzt für das Auto. Da bliebe trotz dieses relativ lukrativen Zeitungsjobs ja zum Leben für Rainer nicht so furchtbar viel übrig. Aber man muss dazu sagen, dass Rainer ja auch schon vorher zum Beispiel Ratenzahlungen für Kredite geleistet hat und die 15.000 Euro, die beschreiben eigentlich die gesamten Schulden über einen längeren Zeitraum. Und, das muss man auch wissen, sie sind eine Schätzung. Genau nachvollziehen, vielleicht ist das jetzt auch nicht mehr wirklich überraschend, nachdem wir ein bisschen Rainer gehört haben, genau nachvollziehen kann das niemand mehr, denn Rainer hat irgendwann, nachdem er eine seiner Schulden abbezahlt hat, in einem Akt der Selbstreinigung alle Dokumente zu seinen Verbindlichkeiten weggeworfen. Also wir wissen gar nicht mehr so ganz genau, es kann man gar nicht mehr wirklich nachvollziehen, wie viel es jetzt insgesamt war. Also er schafft es jedenfalls, schuldenfrei zu werden. Und das gelingt ihm sogar innerhalb relativ kurzer Zeit, nämlich innerhalb eines Jahres. Und passend dazu endet auch sein Job als Zeitungsausfahrer nach einem Jahr, weil der Auftrag dann an jemand anderen geht. Und das Ganze ist ja jetzt etwa 12 Jahre her und seitdem lebt Rainer tatsächlich schuldenfrei, wie er sagt. Und er achtet auch sehr genau darauf, dass ihm so etwas nicht wieder passiert. Also ist mittlerweile Rentner und hat eben dieses Glaukom und dadurch ist er durch diese Erblindung gesundheitlich stark beeinträchtigt. Also zum Beispiel Autofahren, das geht jetzt gar nicht mehr. Aber als ich ihn da in Delmenhorst besucht habe, hatte ich den Eindruck, zumindest was die Geldgeschichte angeht, da ist er wirklich mit sich im Reinen. Und er sagt dann nochmal im Rückblick etwas ganz Entscheidendes, glaube ich, für ihn, dass Schulden ihn unfrei gemacht hätten.
Freiheit ist für mich das höchste Gut, ja, so, also das ist öfter bei mir rausgekommen. Geld war nie wichtig gewesen, ja, so bis zum Zeitpunkt, bis zu dieser Erleuchtung. Das hat aber auch den Hintergrund gehabt, ich kann mir nichts wirklich Gutes leisten, was weiß ich, einen großen Fernseher nur so als Beispiel, wenn ich meine Schulden nicht zurückbezahle. Ja, ich muss ja immer verschweigen, wenn ich mir was Teures geleistet habe. Und da habe ich gedacht, nee, das geht nicht, Rainer, das ist Mist. Weil dann musst du das ständig verheimlichen von deinen Freunden, weil die wollen ja auch irgendwann ihr Geld zurückhaben.
Und dann habe ich gedacht, nee, Rainer, komm. Erst die Schulden weg. Alles weg. Und dann habe ich mich erst wirklich wieder frei gefühlt.
Das finde ich so toll. Was für ein Sympathikus ist Rainer und was für tolle Dialoge führt er mit sich selbst. Macht er wirklich, macht ihn sehr, sehr nett in meinen Augen, finde ich.
Ja, wobei ich finde, man hört da auch raus, dass Geld und Schulden auch viel mit so Erwartungen und mit moralischen Ansprüchen zu tun haben. Ne? Also ich kann da meinen Freunden ja nicht wirklich dann zeigen, dass ich einen neuen Fernseher habe, wenn die gleichzeitig wissen, dass ich bei denen noch Schulden habe. Ne? Also das spielt durchaus auch eine Rolle bei ihm. Und das fand ich eigentlich ganz spannend bei dieser Geschichte, dass Geld so wichtig ist in der Gesellschaft, in der wir zumindest jetzt gerade leben, so wie sie aufgebaut ist. Und es rächt sich dann eben, wenn man sich für Geld nicht groß interessiert. Ich fand das eigentlich an Rainer sehr sympathisch, dass er sich so um die Kohle eigentlich nie wirklich geschert hat. Aber das fällt dir dann eben doch irgendwann auf die Füße. Und es ist eben offenbar leider so, dass Geld frei macht. Oder besser, es ermöglicht überhaupt erst so etwas wie persönliche Freiheit, freie Entscheidungen, die ich mir eben auch immer finanzieren muss in der Gesellschaft, in der wir leben. Und dazu kann dann eben auch gehören, dass man die eigenen inneren Einstellungen zu diesem Thema erkennt und vielleicht sogar ändert. Und das war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar. Ich fand, Geld war immer so was Äußerliches. Und als ich mich dann mit Rainers Geschichte beschäftigt habe, fiel mir auf, ja, das hat ja durchaus auch sehr viel mit dem zu tun, was habe ich gelernt? Wie gehe ich mit Geld um?
Ich habe das tatsächlich auch mal erlebt. Mir hat jemand 200 Euro geborgt und der stand mir jetzt gar nicht so unheimlich nah. Aber ich habe mich dabei ertappt, wie, wenn meine Gedanken zu dem hingelaufen sind, ich das nicht wollte. Irgendwas war daran doof. Und dann habe ich irgendwann verstanden, gib dem Mann sein Geld wieder und das Verhältnis ist wieder bereinigt. Und damit habe ich auch so eine Art Freiheit wiederhergestellt, nämlich die meiner Gedanken dahin laufen zu können, wo es ihnen gerade passt. Also ich kann das tatsächlich sehr gut verstehen und frage mich aber jetzt natürlich, wie und wovon lebt er heute, der Rainer?
Ja, er ist Rentner, hat eine kleine Rente, lebt relativ bescheiden, aber er hat genug. Und vor allem genießt er eben dieses Leben ohne Schulden und Dispozinsen und ohne, dass er da immer so einen Verdrängungsaufwand hat. Weil im Hinterkopf wird er schon immer gewusst haben, ah, der Schuldenberg häuft sich an. Und ich glaube, das ist schon eine Leistung, das dann zu verdrängen. Und das braucht er jetzt nicht mehr. Und das bringt ihm auch schöne Momente. Und die hat er vorher so gar nicht gekannt, wie er mir erzählt hat.
Und was dann auch irgendwie passiert ist in meinem Leben ist, ich kann heute einfach ins Kino, ins Theater gehen und ich kann jemand anders einfach einladen. Einfach so. Und ich weiß, ein Freund von mir, der hat mir zum Beispiel bei meinem Blindengeld geholfen oder hat mir auch bei meinem Pflegegeld geholfen. Und weil er mir geholfen hat, ist es so, dass ich meine Dankbarkeit zeigen kann. Geld macht mich frei.
Ja, können wir eigentlich, finde ich, so stehen lassen. Rainer hat uns allen was Gutes damit erklärt. Oder wie ist bei dir, Klaas? Fühlst du dich auch besser jetzt hinterher?
Ich habe ein Glück nicht so hohe Schulden.
Nee, ich zum Glück auch nicht.
Ja, nee, aber ich fand tatsächlich, man muss das ja auch nicht idealisieren mit dem Geld. Aber es ist halt leider doch wichtiger, als man immer so denkt.
Danke dir für die Geschichte, Klaas. Und bis nächste Mal. Tschüss.
Danke, tschüss.
Was man hier mal wieder wirklich ganz toll sieht, ist, dass unsere Sendung auch von Ihnen lebt und von den Geschichten, die Sie liebenswerterweise an uns herantragen. Wenn Sie also etwas haben, wo Sie das Gefühl haben, die Geschichte könnte eigentlich auch mal bei Plus Eins erzählt werden, diese Geschichte aus meinem Leben, dann schicken Sie uns sehr gerne eine E-Mail an plus1@deutschlandradio.de, wenn Sie sich trauen, avec plaisir. Hier endet diese Plus-1-Folge. Aber wenn Sie noch weiter hören möchten, dann hören Sie sich sehr gerne auch noch das Gespräch an, das ich mit dem Trauerredner Andreas Kurz geführt habe, das überhaupt nicht traurig war.
Ich erlebe immer wieder, dass die Hinterbliebenen ganz offensichtlich Gefangene von Erwartungshaltungen sind. Die denken, sie müssen sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegen, äußern, weil das von ihnen so erwartet wird. Und das finde ich total schade. Ich finde, zum Schluss sollten alle noch mal auf ihr Herz hören und sonst auf nichts. Und wenn man lachen möchte, dann soll man lachen.
Ja, hören Sie rein in das Gespräch. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion: Emily Ulbricht. Produktion: Julia Eickmann. Technik: Conny Lewandowski. Moderiert habe ich, Caro Corneli.